Domradio Sternzeit.
Und die Sternzeit heute mit unserer Reporterin
Hanna Radke
und mit mir, mit Milena Fuhrmann. Und in der Sternzeit-Reportage geht es heute etwas weiter weg, aber hören Sie mal selbst.
Sieht man noch genau, wie der Tempel früher mal ausgesehen hat auf dem Bild.
I don't play.
Als würden hier verschiedene Jahrhunderte aufeinandertreffen.
Also wir haben schon gehört, gerade Tempel, Jahrhunderte, die aufeinandertreffen. Hanna, löst mal auf, wo genau bist du da eigentlich?
Ja genau, ich stehe in der Altstadt von Kathmandu, also wirklich mitten in Nepals Hauptstadt. Genau dort, wo viele der jahrhundertealte Tempelanlagen mal gestanden haben. Und solche Momente hatte ich wirklich oft, also in denen ich einfach staunend dastand und ganz erschlagen und fasziniert war von all diesen fremden Eindrücken.
Du bist also nach Nepal gereist, aber nicht alleine, sondern in einer Gruppe. Wer war alles dabei?
Ja, ich bin mit einer Gruppe von etwa 15 Leuten gereist. Das Ganze war aber keine all-inclusive, sagen wir mal, Abenteuerreise aus dem Reisebüro, sondern mehr eine Art Charity-Reise. Organisiert hat das Ganze eine kleine gemeinnützige Organisation, die Casta Nepal Initiative, die eine ganze Reihe sozialer Projekte in Nepal unterstützt. Die meisten der Mitreisenden sind Sponsoren, die ihre nepalesischen Patenkinder einfach mal kennenlernen wollten. Einige wollten aber auch einfach mehr über Land und Leute erfahren, so wie ich. Und uns allen ging es natürlich auch darum zu sehen, wie es heute dort aussieht, also nach dem Erdbeben.
Und welche sozialen Projekte du vor Ort kennengelernt hast und wie es den Menschen in Nepal rund ein Jahr nach dem großen Erdbeben geht, das erfahren wir gleich in der heutigen Sternzeit. Nepal ein Jahr nach dem Beben, eine Reise durch ein Land, das sich nicht aufgibt. Am 25. April 2015 hat in Nepal die Erde gebebt und zwar so heftig wie seit fast 80 Jahren nicht mehr. Fast 9000 Menschen sind dabei gestorben. Die Bilder der Zerstörung, die sind um die Welt gegangen. Aber es gab auch andere Bilder. Bilder vom Zusammenhalt der nepalesischen Bevölkerung und vom langsamen Wiederaufbau eines ganzen Landes. Ein Jahr ist seitdem jetzt vergangen oder fast ein Jahr. Deshalb interessiert uns natürlich vor allem, was hat sich seitdem getan? Wie geht es den Menschen in Nepal heute, Hanna?
Ja, diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, weil es einfach, sagen wir mal, ruhig geworden ist. Ich wollte also wissen, wie der Wiederaufbau dort vorangeht und welche Hilfe die Menschen in Nepal ganz konkret brauchen.
Und was hast du dort gesehen? Was hat dich erwartet?
Also erstmal kann man sagen, zumindest auf den ersten Blick hat sich viel getan. Es wurde aufgeräumt, also Schutt und Schlamm beseitigt, so gut das eben geht. Ein großer Teil der Zerstörung lässt sich aber auch gar nicht erkennen, beziehungsweise nur dann, wenn man tatsächlich weiß, wie es vor dem Erdbeben dort ausgesehen hat. Also wenn man weiß, dass es an der Ecke eben nicht nur ein Haus gab, sondern dass dort vorher immer vier Häuser nebeneinander standen. Außerdem läuft zumindest augenscheinlich gerade in der Hauptstadt Kathmandu wieder vieles normal. Also zum Beispiel die Geschäfte haben geöffnet, die Kinder gehen zur Schule und selbst das Stromnetz funktioniert. Also zumindest mehr oder weniger.
Also von dem, was du jetzt so erzählt, könnte man den Eindruck bekommen, dass es keine Spur mehr gibt von dem großen Beben.
Doch, natürlich. Also viele Häuser, die haben richtig riesige große Cracks, also Risse in ihrem ganzen Mauerwerk und eben ganze Lücken im Stadtbild. Es fehlen einfach Häuser, die eingestürzt sind. Auf die musste uns dann aber zumindest teilweise erst Reiseleiter und Vorsitzender der Casta Nepal Initiative, Rainer Strauß, aufmerksam machen.
Geradeaus, dieses Haus ist nicht zusammengefallen, weil es oben noch einen halben Meter gegen das andere Haus sich abgestützt hat. Man sieht also hier die Stützen, wie das Haus da abgestützt wird, ist nicht mehr bewohnbar jetzt.
Was glaubst du, wie viele Häuser insgesamt nicht mehr bewohnbar sind nach dem Erdbeben?
Man schätzt, dass ungefähr 80-85% aller Häuser hier in Kathmandu, in dem alten Teil von Kathmandu, Cracks haben, also irgendwelche Risse haben, die durch Erdbeben verursacht worden sind.
80% der Häuser, das ist eine Menge. Leben die Menschen denn schon wieder ganz normal in ihren Wohnungen oder wie läuft das da jetzt?
Also viele schon. Die Regierung hat sogenannte Local Engineers losgeschickt, also lokale Statiker, ja, oder Architekten, um die Bewohnbarkeit der Häuser und Wohnungen zu prüfen. Aber ob sich wirklich alle an diese Empfehlung halten, ich bezweifle das so ein bisschen.
Wichtiger als die Gebäudeschäden ist natürlich auch die Frage, wie es den Menschen nach dieser Katastrophe dann ergangen ist. Darüber wollen wir dann gleich sprechen im ersten Teil der Sternzeit-Reportage Nepal. Ein Jahr nach dem Beben, eine Reise durch ein Land, das sich nicht aufgibt. In der Sternzeit-Reportage Nepal nach dem Beben, eine Reise durch ein Land, das sich nicht aufgibt, begleiten wir heute dich, Hanna, nach Nepal. Eben haben wir schon gehört, wie es um die Häuser in der Hauptstadt Kathmandu bestellt ist. Viel wichtiger ist aber natürlich, wie geht es den Menschen? Das Epizentrum, das lag 80 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt. Gerade die abgelegene Gorkha-Region, die wurde stark getroffen. Da warst du zwar jetzt nicht, aber ihr seid ja nach Kathmandu und nach Pokhara gereist. Und auch dort hat das Erdbeben ja schwere Schäden hinterlassen.
Ja, Schäden und vor allem hat es Angst vor neuen Beben in den Köpfen der Menschen hinterlassen. Denn Nepal ist zwar eine Erdbebenregion, war es schon immer, aber so ein Beben gab es immerhin seit 80 Jahren nicht mehr. Und für die Kinder im Boardinghaus in Pokhara war es somit das stärkste Erdbeben, an das sie sich erinnern können. Deepak Gurung, der Leiter des Boardinghauses, hat die Bilder auch noch ganz genau vor Augen.
Es war ein schweres Erdbeben. Die Kinder haben Filme geschaut. Es war Samstagmittag, vielleicht 12 Uhr. Die Kinder waren zum Glück alle im Wohnzimmer, so konnte ich sie leicht nach draußen bringen. Wir rannten raus und schliefen mehrere Tage auf der Straße. Die Kinder hatten große Angst. Ungefähr einen Monat konnten wir die erste und zweite Etage nicht benutzen.
Das klingt jetzt erstmal so, als wären die Kinder zumindest alle nur mit einem Schrecken davon gekommen.
Ja, zum Glück. Verletzt hat sich da keiner. Trotzdem denken sie auch jetzt noch jeden Abend an das Beben.
Eben sprach er vom Boardinghouse, beziehungsweise du hast vom Boardinghouse gesprochen. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, was das ist.
Im Grunde ist das ein Kinderheim, in dem die Kinder leben und versorgt werden, so wie bei uns halt auch. Aber es ist gleichzeitig auch eine Art Herberge oder man könnte vielleicht sagen Internat. Einige der Kinder leben normalerweise auf dem Dorf, wo sie einfach keine Möglichkeit haben, eine Schule zu besuchen. Nach Pokhara können sie aber auch nicht jeden Tag pendeln, das wäre einfach zu weit. Also leben sie während des Schuljahres im Boardinghouse und fahren nur über die Ferien zu ihren Familien.
Ach so, ich dachte, in dem Kinderheim würden jetzt nur Waisen leben. Ist das gar nicht so?
Jein. Also einige haben noch Familie, das muss man auch sagen. Es gibt aber auch Kinder, die gar keinen mehr haben. So wie zum Beispiel die 16-jährige Namrata, von der hat mir Deepak erzählt.
Ihr Vater hat Selbstmord begangen, hat sich erhängt. Nur ein Jahr später hat sich auch die Mutter erhängt. Jetzt haben sie gar keine Eltern mehr. Aber hier bei uns geht es ihnen gut.
Also das klingt wirklich nach einer ziemlich heftigen Vergangenheit, die das Mädchen da erlebt hat. Ist das damit ein Ausnahmefall oder tragen wirklich die meisten der Kinder solche Geschichten mit sich rum?
Ja, also auch wenn nicht alle Halb- oder Vollwaisen sind, kommen doch alle Kinder aus sozial schwachen Familien, die sich normalerweise Schulbildung eigentlich gar nicht leisten können. Häufig kommt es auch vor, dass die Mütter der Kinder neu heiraten und der neue Mann die Kinder aus der alten Ehe ablehnt. Dann verlassen die Mütter ihre Kinder einfach. Also für uns in Deutschland, sag ich mal, ist das unvorstellbar, aber in Nepal ein sehr häufiges Phänomen. Genau so ist es da zum Beispiel der kleinen Konchin gegangen.
Sie wusste nicht, woher sie kam und ihre Eltern waren verschwunden.
Und ihr habt sie gefunden.
Ihre Mutter war zum dritten Mal verheiratet und sie ist einfach mit einem anderen Mann abgehauen, hat sie im Stich gelassen. Seitdem lebte die Kleine auf der Straße. Dort wurde sie auch vergewaltigt. Du kannst mit ihr sprechen.
Ja, genau, das habe ich dann auch gemacht und mich ein wenig mit dem Mädchen unterhalten. Wie alt bist du?
Oh,
schon 9 Jahre alt? Ich bin 25. Mein Name ist Hanna. Wie ist denn dein Name?
Gusan.
Kusan.
K-U-S-H-A-L. Kusan.
Yes.
And what is your name?
My name is Kusan.
Na, die scheinen aber alle sehr fröhlich zu sein. Aber jetzt nochmal zurück zur Konchin, die von ihrer Mutter verlassen worden ist. Hat sie die Vergangenheit irgendwie aufarbeiten können? Also ich meine, das ist die Vorstellung allein ist ja schon furchtbar.
Ja, also äußerlich auf den ersten Blick, das haben wir ja gerade auch so ein bisschen am Ton gehört, sie wirkt sehr aufgeschlossen und auf jeden Fall fröhlich, zumindest so, als hätte sie es verarbeitet. Was aber gar nicht selbstverständlich ist, weil es so eben, ja, so Psycho- oder Traumatherapie gibt es in Nepal eigentlich gar nicht. Dort ist es eben schon ein Fortschritt, dass die Kinder nicht auf der Straße landen, sondern durch solche Projekte wie das Boardinghouse aufgefangen werden. Also wie es wirklich in dem Kopf der Kleinen aussieht, das weiß ich natürlich nicht.
Dieses Boardinghouse, kann man sich das vorstellen wie so ein deutsches Kinderheim oder wie ist das?
Ja, ich glaube das sicher nicht. Also zum einen ist das Haus um einiges kleiner als Kinderheime in Deutschland. Beziehungsweise hier leben einfach viel mehr Kinder zusammen auf engerem Raum. Während sich bei uns in der Regel, sag ich mal, 2 Kinder ein Zimmer teilen, stehen in Nepal gleich 3 Hochbetten in einem Raum. Also sprich, 6 Kinder schlafen hier zusammen. Es gibt zwar auch ein Wohnzimmer, in dem werden dann gemeinsam Filme geschaut und einen Hof zum Spielen gibt es auch, aber insgesamt ist das alles natürlich schon ein anderer Standard. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach einmal eine Führung durch das Haus, dann kannst du dir das alles besser vorstellen.
Dort drüben ist die Küche. Die meisten der kleinen Kinder sitzen hier vorne.
Das riecht aber gut. Was gab's denn heute Mittag?
Reis. Hier ist Fleisch drin und Linsen. Gestern, als ich aus Shaoli Bazaar gekommen bin, habe ich Schweinefleisch mitgebracht. Dort ist es viel günstiger als hier.
Ja, Fleisch, wir haben es gehört, das gibt es normalerweise bis auf ein paar Ausnahmen immer nur samstags, also am Feiertag der Woche. Das ist so wie bei uns der Sonntag. Ansonsten gibt es eben genau das, was in den Töpfen war, also Linsen und Reis, das nennt sich Dal Bhat.
Und dann wird gemeinsam in der Küche gegessen und wie viele Kinder leben da überhaupt?
Ja, 40 Kinder zwischen 4 und 18 Jahren leben hier. Dazu noch 6 Betreuer, darunter eine Köchin und eine Lehrerin, die sich dann um alles kümmern.
Und eine Geldfrage, wer finanziert das alles? Ist das eine staatliche Einrichtung?
Also es gibt zwar einige wenige staatliche Einrichtungen, aber die meisten werden tatsächlich von sozialen Organisationen oder Projekten, ja vor allem aus dem Ausland, finanziert. Das Boardinghaus in Pokhara gehört der nepalesischen NGO Child Welfare and Education und wird von der Casta Nepal Initiative, über die wir ja eben schon gesprochen haben, sowie der Philip Foundation finanziert. Und Gründer ist Deepak, der Leiter des Kinderheimes. Er kommt selbst ursprünglich aus sehr ärmlichen Verhältnissen und konnte damals selber nur mit Hilfe eines deutschen Sponsors zur Schule gehen und später dann halt auch studieren.
Armut ist in Nepal ein großes Thema. Das Land gehört zu den 20 ärmsten Ländern der Welt. Dafür ist Nepal aber reich an Tradition und genau über diese folkloristische Seite. Darüber sprechen wir gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Nepal nach dem Beben, eine Reise durch ein Land, das sich nicht aufgibt. Das ist unser heutiges Thema. Auch als das Land der vielen Götter bekannt, Nepal. Denn hier leben Hinduisten, Buddhisten, Christen und Muslime ganz friedlich nebeneinander. Aber es sind nicht nur die unterschiedlichen Religionen, die das Land so bunt machen, sondern natürlich oder vor allem auch die Tradition, Hanna, oder?
Genau, und an denen hängen die Nepalis wirklich besonders. Also das spürt man als Tourist an vielen Orten. Zum Beispiel am Durbar Square, der historischen Altstadt in Kathmandu. Dort stehen der ehemalige Königspalast und das Haus der Kumari, der Kindgöttin. Sie gilt, ja, sagen wir mal, als die lebende Inkarnation der hinduistischen Göttin Taleju, also der Schutzgöttin des Landes.
Moment, eine lebende Kindgöttin?
Ja.
Wie wird man denn Göttin?
Ja, also das kann natürlich nicht jeder werden. Du schon mal nicht.
Oh, schade.
Aber ich ehrlicherweise auch nicht.
Nein, also, immerhin.
Die Kumari wird mit verschiedenen Prüfungen von einer Art Kommission ausgewählt. Und in Betracht für das Amt als Göttin kommen in Kathmandu aber nur Mädchen der buddhistischen Nevas. Und das reicht aber noch nicht. Dazu müssen sie dann noch 32 unterschiedliche Merkmale erfüllen. Wie zum Beispiel wohlgeformte Füße. Also spätestens da wäre ich wahrscheinlich auch raus. Pechschwarze Augen und Haare oder die Brust eines Löwen.
Mann, das sind aber echt harte Voraussetzungen. Aber wenn ich das dann geschafft habe, wie lebt es sich denn so als Göttin auf Erden?
Ja, also das Haus an sich ist ganz romantisch, mit einem schönen Innenhof, in den die Sonne so schön hineinstrahlt. Ein sehr altes Haus und eigentlich, ja, man könnte sagen, ein ganz schöner Platz. Aber es ist natürlich auch ziemlich einsam da. Zwar gibt es viele Touristen, die dorthin pilgern, aber die Kumari selbst, die lebt ziemlich abgeschieden. Sie darf das Haus gar nicht verlassen und da gibt es wirklich gar keine Ausnahme.
Man fragt sich so, wie die das Erdbeben erlebt hat. Sie darf ja im Grunde dann auch nicht auf die Straße laufen.
Nein, gar nicht. Gar nicht, ne?
Die darf das Haus nicht verlassen, weil sie ja nicht sagen wir, mit den Füßen die Erde berühren darf.
Aber es ist nichts passiert, weil ich meine, wenn ich mir hier diese ganzen Verstärkungen
anschaue. Nee, also Göttin brauchst ja keine Ängste zu haben.
Naja, also als Göttin brauchst du keine Ängste zu haben, darüber lässt sich ja streiten, oder?
Ja, das ist natürlich auch nicht ganz ernst gemeint. Rainer Strauß, der das gesagt hat, er setzt sich ja als Leiter der Casta Nepal-Initiative vor allem für die Mädchen und Frauen Nepals ein. Und die Kumari, das muss man einfach ganz klar sagen, ist ein klassisches Beispiel für eine Gesellschaft, in der Frauen wenig Rechte haben.
Ja, aber Moment, so ein als Mädchen Göttin zu sein, das ist doch eigentlich eine ziemliche Ehre. Wie soll das gerade ein Beispiel sein für die Unterdrückung der Frau? Kannst du das vielleicht ein bisschen mehr erklären? Ich verstehe das nicht.
Also auf der einen Seite ist es natürlich eine gesellschaftliche Ehre, als Kumari auserwählt zu werden. Das ist ganz klar. Gleichzeitig ist es aber auch ein Leben, das ich persönlich jetzt keinem kleinen Mädchen wünschen würde. Christa Grauting, eine meiner Mitreisenden, ich finde, sie bringt das ganz passend auf den Punkt.
Ich meine, wenn sie hier hinkommt, ist sie 3 oder 4 Jahre alt. Da kann sie ja noch nicht alleine hier existieren und weiß natürlich auch gar nicht, was sie tun soll. Und dann bekommt sie so etwas wie eine Ersatzmutter dazu. Die schläft mit ihr im gleichen Raum und die macht alles zusammen mit ihr und steht ihr immer bei. Sie wird angezogen und alles. Und das ist natürlich ihre Bezugsperson. Und wenn sie dann auf einmal von heute auf morgen keine Kumari mehr sehen kann, ist auch ihre Hauptbezugsperson weg. Also es ist kein leichtes Leben.
Also das klingt echt ziemlich hart, so von der Mutter einfach weggenommen zu werden. Und wir haben es auch eben schon gehört, sie darf dann, wenn sie in diesem prächtigen Haus lebt, das Haus auch gar nicht verlassen und den Boden berühren. Warum denn das nicht?
Ja, als Göttin darf sie natürlich nicht den Boden berühren, den vorher die einfachen Leute, so wie du oder ich oder die Touristen berührt haben. Sobald sie das tun würde, wäre sie einfach keine Göttin mehr und somit ihr Amt los. So einfach ist das. Und insgesamt, ja, nur 2-mal im Jahr wird sie dann in einer Sänfte durch die Stadt getragen. Und das ist dann eine sehr seltene Gelegenheit, bei der sie das ganze Volk dann zu Gesicht bekommt.
Und bleibt sie dann für immer Göttin?
Nein, muss man da sagen, da sind die Tage quasi wirklich gezählt. Spätestens mit der ersten Periode verliert sie ihren Status als Kumari. Sollte sie sich schon vorher verletzen, also bluten, kann sie aber auch früher die Göttlichkeit verlieren.
Aber gut, danach kann sie doch eigentlich dann wieder als ganz normales Mädchen in die zur Familie zurück, oder nicht?
Genau das ist das Problem aber auch, weil die Familie ja im Grunde auch nichts mit ihr anfangen kann. Das hat mir Rainer erklärt.
Wer will eine Kumari später mal heiraten oder mit einer Göttin verheiratet sein? Also es ist eine Katastrophe letztendlich für das Kind, aber wenn man als Kind dazu auserkoren wird, weiß man gar nicht zu beurteilen, was auf einen letztendlich zukommt.
Aber wäre das nicht die perfekte Frau, wenn ich mir jetzt überlege, die wurde gut unterrichtet, war Göttin, also mehr geht ja sozusagen nicht mehr.
Aus unserem europäischen Gedankenwelt heraus ist das schwer nachzuvollziehen, aber für einen Hindu, für den die Frau eigentlich nur die Dienerin darstellt, kann man sich schwer vorstellen, dass eine Göttin dann die Dienerin eines Mannes werden sollte.
Ja, und hinzu kommen noch Gerüchte und Aberglaube, dass einem schlimme Dinge widerfahren, wenn man eine Ex-Kumari heiratet. Manche glauben auch, dass Schlangen in der Vagina einer Kumari lauern und die Männer beim Geschlechtsverkehr verschlingen. Also an Heirat ist nicht zu denken. Und auch sonst werden die Mädchen in keiner Weise auf das Leben außerhalb des Palastes vorbereitet. Nach der Amtszeit als Göttin werden sie einfach zurück zu ihren Familien geschickt. Und nur eine ganz kleine Unterstützung bekommt jede Kumari. Etwa 300 Rupien im Monat.
Und 300 Rupien sind ja gerade mal 3 Euro und das sind oder ist wirklich nicht viel. Und wie so ein Leben als Kumari oder beziehungsweise das Leben einer Ex-Kumari aussieht, das hat Anita Shakir erzählt. Sie ist ehemalige Kumari, also ehemalige Göttin. Und sie hat darüber ein Buch geschrieben, Göttin auf Zeit, Anitas Kindheit als Kumari in Kathmandu. Und das Buch ist im Heine Verlag erschienen. Aber die Nepalis, die hängen nicht nur an solchen Traditionen, sondern auch an ihren Religionen. Damit sind sie sehr verwurzelt und darüber sprechen wir gleich. Eben haben wir schon die Kumari kennengelernt, die Kindgöttin, eine verrückte, aber wichtige Tradition in Nepal. Aber nicht nur die Traditionen sind wichtig für die Menschen, natürlich auch die Religionen spielen eine wichtige Rolle. Und davon gibt es in Nepal ja schon einige, Hanna, oder?
Ja, richtig. Such dir was aus, könnte man sagen. Also die größten sind dabei natürlich Hinduismus und Buddhismus. Und ganz häufig findet man tatsächlich auch beides vermischt. Ein besonders wichtiger Ort für die Hinduisten ist zum Beispiel der Tempel Pashupatinath, etwa 5 Kilometer östlich von Kathmandu. Hier verbrennen die Hinduisten ihre Toten und die Tempelanlage, die liegt direkt am heiligen Fluss Bagmati.
Und obwohl das so eine heilige Stätte ist, konntet ihr da als Touristen dann einfach so durchspazieren oder wie?
Ja, zumindest am östlichen Ufer ist das gar kein Problem. Generell ist es aber so, dass man als Tourist in Nepal sowieso fast überall reinkommt. Also die Menschen wissen, dass Touristen Geld ins Land bringen und sie darauf halt angewiesen sind. Und für Geld kannst du in Nepal wirklich fast alles machen.
Aber gut, wenn ich mir jetzt vorstelle, da trampelt so eine Gruppe nepalesischer Touristen in Deutschland über einen Friedhof und schaut sich eine Beerdigungsfeier an, das kommt mir dann doch ein bisschen seltsam vor.
Ja, vielleicht liegt die Gelassenheit der Nepalesen auch darin, dass sie sowieso sehr öffentlich feiern. Also sei es bei Trauerfeiern oder auch bei Hochzeiten. Bei solchen Feiern zeigen die Familien halt gerne, was sie haben. Außerdem gehören Touristen in Nepal nicht nur als kleines Übel dazu, sondern sind gern gesehene Gäste. Also so werden sogar gesegnet, das allerdings dann auch nur gegen Bares.
Auf die Idee sollte mal ein christlicher Pfarrer kommen, oder?
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht und gleich mal nachgefragt, denn bei meiner Mitreisenden, da war auch eine Pfarrerin dabei, Birgit Schniewind, die ist evangelische Pfarrerin in Meerbusch-Osterath.
Wie ist das für dich, wenn du mitkriegst, fürs Segnen wird Geld verlangt?
Naja, ich sag mal, letztendlich haben wir ja in bestimmten Sachen auch nichts anderes gemacht. Also, wenn man im Mittelalter Messen bestellt hat, hat man die auch bezahlen müssen. So, inwieweit sowas heute noch so ist, das weiß ich nicht. Oder ob das mit der Kirchensteuer jetzt abgegolten ist. Aber letztendlich sind diese Dinge ja auch in irgendeiner Weise von irgendwem bezahlt worden. Trotzdem ist natürlich schon für mich persönlich jetzt, wo ich denke, für eine Segnung Geld ist mir sehr fremd. Also wirklich sehr fremd. Kann ich nicht so nachvollziehen. Andererseits, wenn Sie keine andere Einnahmequelle haben als diese, ist es menschlich gesehen wieder nachvollziehbar.
Welche Einnahmenquellen haben die Menschen in Nepal denn mal abgesehen davon?
Bis heute ist Nepal eine von der Subsistenzwirtschaft geprägter Staat, also ein Staat, in dem die Menschen vor allem für sich selbst produzieren. Deswegen ist die Landwirtschaft auch nach wie vor so wichtig in Nepal und die macht insgesamt ein Drittel der Wirtschaft aus. Deswegen gibt es sogar Gesetze, die es ausländischen Investoren oder Firmen verbieten, Ackerfläche in Nepal zu kaufen.
Ja klar, damit die ausländischen Großgrundbesitzer natürlich nicht die kleinen Bauern und die eigene Wirtschaft kaputt machen. Aber es hat doch nicht sicher jeder dort in Nepal ein eigenes Stück Land, oder?
Nein, natürlich nicht. Familien, denen es besser geht, die haben entweder Land oder aber auch oft einen eigenen Shop, also mit Lebensmitteln oder eben Souvenirs. Gerade an solchen Touristenattraktionen wie der Tempelanlage Pashupatinath, da laufen unglaublich viele Souvenirverkäufer rum. Und sobald du stehen bleibst, werden dir Ketten, Armbänder, Tigerbalsam oder Musikinstrumente angeboten. Unsere Gruppe wurde sogar, da hat man uns sogar Klangschalen angeboten.
Can I try?
Ja, ja, ja.
Kann ich das mal ausprobieren?
Ganz glatt auf der Hand.
Ja, ja, ja.
Okay, and just around?
Und einfach rundherum, ja?
Und Geduld haben.
Ja, ja.
Das klingt noch nicht so schön, aber
ja, ja, it's coming slowly.
Spürst du die Vibration in deinen Venen bis in den Bauch?
Das fühlt sich toll an.
Ein bisschen üben sollte ich vielleicht.
Ja, musst du eine kaufen, dann kannst du jeden Tag üben.
Die Vibration habe selbst ich hier gespürt im Studio. Da sind ja schon echt richtige Verkaufsaktionen. Herrscht da denn überhaupt noch so die richtige Atmosphäre, um sich neben diesem ganzen Rummel von den Toten zu verabschieden?
Ja, vor allem, weil die Menschen im Hinduismus, die glauben ja sowieso an Reinkarnation. Also daran, dass die Seele im neuen Körper dann wieder auftaucht. Und das merkt man auch an ihrem Umgang zum Beispiel mit den Tieren.
Die Hunde sind auch, über Tag liegen die in der Ecke und schlafen die ganze Zeit und nachts machen die Krawall, ne?
Ja, das ist so. Aber die haben hier Freiheiten, ne, die Tiere, weil es könnte ja ein Verwandter sein, der also in seiner Wiedergeburt sich jetzt hier wiederfindet, ne? Ja, dieser Hund, das war vielleicht die Uroma, ich weiß nicht, ne?
Die Uroma wiedergeboren als Hund, das ist doch mal eine schöne Vorstellung, aber das erklärt natürlich auch den unbefangenen Umgang dann mit dem Thema Tod.
Ja, eben, weil es eben im Grunde eh kein richtiger Abschied ist, sondern nur der logische Schritt zur nächsten Wiedergeburt. Für meine mitreisende Christa, für die war das allerdings ein fast schon zu lockerer Umgang mit dem Thema.
Die ganze Asche und alles, das kommt hier in den Fluss. Und wenn man hier 500 Meter weitergeht, da stehen Behausungen zu Favelas irgendwie, wo einfach Leute sich aus Wellblech oder irgendwas planen, irgendeine Hütte gebaut hat, die gehen in den Fluss und holen sich da ihren Topfwasser, um die Suppe zu kochen.
Also die Menschen werden da direkt am Fluss verbrannt und dann am Ende sozusagen direkt ins Wasser gekippt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
So ungefähr muss man sich das vorstellen. Nur die Kinder, die werden nicht verbrannt, genauso wie die Sadhus, also die hinduistischen Mönche.
Das sind die orange gekleideten Männer und Frauen, soweit ich weiß, ne? Mit den bunt bemalten, braun gebrannten Gesichtern und diesen langen Haaren, oder?
Genau, im Grunde gar nicht zu übersehen.
Ja.
Allerdings sind gerade die, die zu bunt sind, das sind oft gar keine echten Sadhus. Also einige verdienen sich damit auch einfach ihr Geld, sie bemalen sich und tun so, als würden sie auch zu den hinduistischen Mönchen gehören. Und die Touristen kommen dann und wollen gesegnet werden oder bezahlen für ein gemeinsames Foto fürs Fotoalbum.
Okay, und woran erkenne ich dann die echten?
Also ich hätte das jetzt auch nicht unbedingt auf den ersten Blick erkannt und wollte mich schon von dem Falschen segnen lassen. Aber wir hatten ja unseren Reiseleiter Rainer dabei und der kennt sich da etwas besser aus.
Das sind jetzt echte Sadhus. Da unten, das war nur schon dieses bunte Gefäke da, ne?
Aber sie leben hier.
Der ist hier in der Tempel, ja? Da werden wir auch gleich hin.
Sitzen Sie immer hier?
Den ganzen Tag, ab 7 Uhr. Um 5 geht's in den Tempel, wo wir schlafen, kochen und essen. Nur Gemüse natürlich, kein Alkohol, kein Fleisch.
No alcohol, Baba. No meat, no fish, only vegetable.
Nur Vegetable, nur Gemüse.
Me too.
Ja, genau wie ich also, ein Vegetarier-Club. Neben den Sadhus, die sich einfach ihrem spirituellen Leben widmen, gibt es aber auch noch andere.
Moment, da habe ich doch mal irgendwie was gelesen, da gibt es so ganz verrückte Weltrekorde. Einige verbringen doch ihr Leben irgendwie damit, 17 Jahre lang auf einem Bein zu stehen oder einen Arm irgendwie so 25 Jahre in die Luft zu halten. Hanna, wieso macht man das?
Also wirklich nachvollziehen kann ich das auch nicht. Aber es hat natürlich etwas mit der Trennung von Körper und Geist zu tun. Es ist eine besondere Form, ja, der Askese, also das Körperliche ist unwichtig, nur so kommt man dem Geist näher. Solche habe ich allerdings nicht getroffen, also diese ganzen Extreme.
Dafür hast du aber noch einige andere sehr interessante Menschen und auch spannende Geschichten kennengelernt. Davon erzählen wir gleich im vierten Teil unserer Sternzeit. Vorher kommt aber noch dein Wort drauf und davor kommt noch ein wenig Musik.
In den Kindern kommen die Götter zur Erde.
Domradio Sternzeit.
Und heute sind wir unterwegs in Nepal und die Sternzeit ist mit unserer Reporterin
Hanna Radke
und mit mir Milena Fuhrmann. Und wir haben es gerade gehört in Dein Wort drauf, in den Kindern kommen die Götter zur Erde. Das ist ein nepalesisches Sprichwort, Hanna.
Genau, Kinder gelten in Nepal nämlich als Glück. Immerhin sind sie es ja auch, die sich später um die Eltern kümmern und diese dann versorgen.
Hattest du denn auch das Gefühl, dass die Nepalis sehr kinderlieb sind?
Also man merkt auf jeden Fall schon, dass sie sehr nett mit den Kindern umgehen. Es wird viel gespielt und ich hatte das Gefühl, ja, dass Kinder dort sehr viele Freiheiten haben. Gleichzeitig muss man dazu ganz klar sagen, dass es einen großen Unterschied macht, ob Junge oder Mädchen. Denn Mädchen haben keinen besonders guten Stand in Nepal.
Und wenn Familien ein Mädchen bekommen, dann kann das so eine Familie ganz leicht leider ins Unglück stürzen. Zumindest glauben das die Menschen nach wie vor dort vor Ort. Und darüber sprechen wir gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Meine Eltern haben zwei Töchter und wie ich finde, ja, ganz schön tolle Töchter. Aber damit wären sie in Nepal wahrscheinlich gar nicht so glücklich, denn dort sind Jungen nach wie vor, auch heute noch, mehr wert als Mädchen.
Das stimmt leider und das im 21. Jahrhundert, ja. Aber in der Gesellschaft haben Männer dort einfach einen anderen Status. Deshalb freuen sich die Familien über die Geburt eines Sohnes natürlich mehr als über die ihrer Tochter.
Gut, also das ist hier in Europa und Deutschland gar nicht vorstellbar. Würdest du sagen, dass das echt noch überall so ist oder gibt es auch Familien, in denen die Kinder gleichberechtigt werden?
Doch, also zum Beispiel die Familie von Deepak, dem Leiter des Boardinghauses, also dem Kinderheim in Pokhara, da ist das anders. Er hat eine Tochter Eva und ist sehr glücklich damit. So glücklich, dass er sich gar nicht unbedingt einen Sohn wünscht. Und für ihn spielt aber auch seine Frau Prema eine sehr wichtige Rolle, was in Nepal gar nicht so typisch ist. Also er bezieht sie sogar bei Geschäftsentscheidungen gleich mit ein.
Ja gut, aber das würde ich jetzt von meinem Mann ehrlich gesagt auch erwarten.
Ja klar, in Deutschland, aber für Nepal ist das sehr fortschrittlich. Also da gelten zum Beispiel die jungen Mädchen und Frauen während ihrer Periode noch als unrein. Und die müssen dann teilweise in einem Verschlag außerhalb des Hauses schlafen. Also fast ein bisschen wie Tiere. Auch beim Essen dürfen sie nicht mit der Familie am Tisch sitzen und einige gehen während dieser Zeit nicht mal zur Schule.
Aber gut, da gibt es ja auch in Nepal viele Projekte, die aus Deutschland finanziert werden. Die Leute denken ja anders. Wie funktioniert das dann?
Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Projekte sagen, wie das da ist, aber zumindest für die Projekte der Kastan-Nepal-Initiative, die ich besucht habe, da weiß ich es. Also da gilt, egal ob Mädchen oder Junge, dort sind alle gleich. Aber gerade weil es Frauen in Nepal so schwer haben, versuchen diese Projekte auch gezielt, junge Mädchen zu fördern. Das ist auch ein besonderes Anliegen von Rainer Strauß, dem Leiter der Kastan-Nepal-Initiative. Und dazu sucht er auch gerne mal das Gespräch mit ihnen, wie zum Beispiel hier beim Marktbummel.
Achso, das sind diese Stängel, ne, die wir gerade gesehen haben.
Ja, hier, das sehen wir hier. Ne? Das sind also hier. Das ist ein Yak-Butter.
Ja, das ist Butter. Ja,
vom Yak, ja, normalerweise vom Yak, ja? Ja.
Not?
Nein, G.
It's chemical.
Ah, chemisch.
I can buy like this.
200.
Nepali price or tourist price?
Nepali price.
She has a nice smiling, yeah?
Oh, sie hat ein nettes Lächeln. Ja, sie sehen wirklich hübsch aus. Und sie sind eine Tamang, ja?
Tamang, yes.
Die haben die schönsten Frauen in Nepal.
Woman in Nepal, ne, sure.
Mein Gott, was für ein Charmeur. Da wollte er aber mit dem Preis unbedingt irgendwie runterkommen, oder?
Ja, das könnte man meinen. Aber das ist eben auch Nepal. Also hier sind die Menschen einfach sehr freundlich und ja, das färbt ab.
In einer Freundlichkeit, also das ist dann schon wieder richtig gewinnend. Ne?
Ich habe wahrscheinlich schon gedacht, du wolltest sie heiraten.
Nee.
Das ist eigentlich so wie in Thailand, so eine Art Heiratstourismus?
Nee, das ist also schwer hier. Was Sexualität und Gefühle und so weiter anlangt, da sind die auf der einen Seite sehr verschlossen, auf der anderen Seite gehen die also bei diesem arrangierten Verheiraten mit ihren Kindern um wie bei einem Menschenfarming, sag ich mal.
Heiratstourismus, sowas kennt man ja gerade aus Asien und ich behaupte mal, dass jeder dieses Klischeebild im Kopf hat von einem dicken Europäer, der mit einer zierlichen Asiatin unterwegs ist. Das nächste, was mir dazu einfällt, Kinderpornografie und Sextourismus. Klischee oder Realität, Hanna?
Ja, also auch das gibt es natürlich leider. Experten schätzen, dass mehr als 16.000 Menschen jedes Jahr aus Nepal verschleppt und zur Zwangsprostitution gezwungen werden. Vor allem in Indien gelten nepalesische Mädchen oft als exotisch. Und oft werden sie mit Versprechen auf gute Jobs oder eine Heirat geködert. Und gerade nach dem Erdbeben ist das Problem noch größer geworden, weil die Menschen einfach noch verzweifelter sind.
Prostitution ist ein Problem, aber leider auch nicht das einzige. Auch mit Adoption hat Nepal Probleme.
Ja, tatsächlich kommt das immer mal wieder vor, dass Kinder entführt und zur Adoption freigegeben werden. Dem hat die Regierung sogar schon versucht, mit Gesetzesänderungen beizukommen.
Aber wenn ich jetzt als Tourist in Nepal unterwegs bin, bekomme ich dann von diesen Problemen denn auch so viel mit?
Also ich denke, es kommt ganz stark darauf an, wo man hinreist. Es gibt solche und solche Ecken wie überall. Und klar sind wir auch an Slums vorbeigefahren. Da leben die Menschen am Straßenrand unter Plastikplanen, ja, also ohne fließendes Wasser im Dreck. Aber das Bild in den Touristenstädten wie Pokhara und Kathmandu ist insgesamt natürlich ein anderes, trotz bettelnder Straßenkinder.
Prägen diese Kinder denn auch generell so das Stadtbild von Nepal? Mir fällt da ja zum Beispiel spontan der Film Slumdog Millionaire ein, wo es ja eben um diese vielen Straßenkinder in Indien geht. Lässt sich das irgendwie vergleichen?
Ja, natürlich gehören diese Kinder und diese Armut auch zu Nepal. Aber es ist jetzt nicht so, dass man überall verwahrloste Kinder sieht. Ich war ehrlich gesagt sogar erstaunt, wie viele Kinder gerade in den großen Städten tatsächlich zur Schule gehen, also in Schuluniformen rumlaufen. Einmal sind wir sogar quasi aus Versehen in einen Sportunterricht gestolpert. Plötzlich standen wir mitten im Fußballstadion der Schule.
Da sind aber jetzt hier nur Mädels, aber man sieht auch bei den Zuschauern sehr viele Jungs dabei.
Auf diesem Feld müsste ich aber auch kein Fußball spielen, mit den ganzen Schlaglöchern und dem Müll und
Flaschen
was da.
Flaschen und was nicht alles da rumliegt, ja. Das ist ein Müllhalde.
Mehr so ein Hindernisparcours.
Der Platz ist so trocken und so schaubig, dass man kaum die Spieler erkennen kann, ne? Ja, jetzt aber. Handspiel, ja? Aber man sieht, dass die Blauen hier schon mit mehr System spielen. Die haben hier drei zur Verteidigung stehen. Und die Grünen stehen sich teilweise selbst im Wege. Wie die Mädels doch ganz schön da zur Werke gehen, ne?
Ja, also die Mädchen sind da in knielangen Hosen über den Platz gerannt und die Jungen haben sie ordentlich angefeuert.
Okay, Moment, also die Mädels rennen über den Sportplatz und das auch noch in kurzer Hose. Ich dachte eher so, in Nepal wäre man bei der Geschlechtertrennung oder Geschlechterrolle eher konservativ. Ist das in der Stadt anders?
Ah, zumindest in den ersten Jahren der Schule ist das anders. Da gehen die beiden Geschlechter ganz ungezwungen und vor allem sehr selbstbewusst miteinander um.
Du erzähltest gerade, ihr wart viel in der Stadt unterwegs. Es ist alles sehr bunt und auch laut. Aber werden wir jetzt mal was ruhiger. Nepal ist ja auch bekannt für die schöne Natur und auch gerade für die Berge. Und da geht man ja auch gerne Bergsteigen, ne? Traumkulisse für alle Bergsteiger und vor allem auch für die Trekking-Liebhaber, oder?
Ja, also Bergsteigen oder Trekking, das haben wir jetzt nicht gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir sind natürlich auch mal raus, also aufs Land gefahren. Besonders schön habe ich einen Ausflug nach Shauli Bazar in Erinnerung, ein ganz kleines Bergdorf im Annapurna-Gebirge. Dort haben wir uns ein Ofenbauprojekt angesehen. Und über einen Baumstamm ging es über den Fluss, den Berg hinauf.
Also eine Brücke würde ich das jetzt nicht nennen. Morning, Namaste.
Ja, das ist hier Santama Tamang. Er ist unser ausgebildeter Ofenbauer. Werden wir gleich noch sehen.
Über der Feuerstelle entsteht dann halt durch die Temperatur ein Unterdruck, der jetzt also dazu führt, dass der Qualm hier aufsteigt, hier rausgedrückt wird nach außen. Das Feuer ist abgekapselt und Kinder können da nicht reinkrabbeln und sich verletzen. Man sieht ja schon am Ofen selber, dass das gar nicht schwarz ist.
Ja? Aber es riecht trotzdem extrem.
Ja, also es roch trotzdem noch ziemlich stark nach Rauch, obwohl das ja schon ein, sagen wir mal, Hightech-Lehmofen der Superlative für nepalesische Verhältnisse ist.
Okay, und was bitte ist so besonders an diesem Ofen?
Also zum einen ist die Feuerstelle geschlossen, da ist die Verletzungsgefahr einfach nicht so groß und der Rauch wird eben nach draußen, also aus der kleinen Hütte, rausgeleitet. In Nepal atmen die Frauen sonst den ganzen Tag den Rauch ein und viele Kinder verbrennen sich am offenen Feuer. Und so eine Verbrennung bedeutet für die Kinder oft eine lebenslange Zeichnung. Denn mit einer Verbrennung im Gesicht finden sie viele einfach kaum einen Partner. Weil einfach, man muss dazu sagen, so ein Unfall wird eben schnell als Karma gesehen. Und wer umgibt sich gerade in Nepal schon gerne mit schlechtem Karma?
Du hast es eben schon angesprochen, Partner, Ehemann. Über das Thema Hochzeit haben wir noch gar nicht gesprochen. Das kommt gleich. Dazu begleiten wir dich an einen ganz besonderen Ort. Und zwar an den Ort, wo viele traditionelle Hochzeiten gefeiert werden. Gleich in unserem nächsten Teil der Reportage.
Buddhisten und Hindus kommen hier gemeinsam her, wenn sie Hautprobleme haben.
Dann wird es besser?
Ja, und wenn es ihnen besser geht, bringen sie Freunde und Verwandte her. Nicht für die Schönheit, eher bei sowas wie Allergien. Dann nehmen sie ein Bad.
Ui, ein Bad in der heiligen Quelle gegen Allergien, das klingt ja interessant. Warst du da drin, Hanna? In dem Bad?
Nee, das habe ich nicht genommen. Das würde man bestimmt sehen.
Ach so, wahrscheinlich, natürlich. Wo warst du da? Mit wem warst du da unterwegs? Und wo überhaupt warst du da?
Wir sind beim Sleeping Vishnu und das ist eine in Stein gemeißelte, im Wasser auf Schlangen gebettet liegende Statue des Gottes Vishnu. Und hier habe ich einen jungen Guide getroffen, der Touristen wie mich rumführt.
Und kommen dort dann vor allem europäische Touristen hin oder ist das ja auch eine Pilgerstätte für einheimische Hinduisten?
Beides. Gerade Einheimische kommen hier aber vor allem aus einem ganz bestimmten Grund hin.
Viele kommen auch zum Heiraten hierher. Die ganze Familie kommt dann zusammen. Nein, bei mir war es eine Liebesheirat. Ich habe eine Zeit in Pokhara gearbeitet, dort zufällig meine Frau getroffen, also keine arrangierte Hochzeit.
Das ist aber eher ungewöhnlich.
Nein, gar nicht. Vieles ändert sich. Die meisten Leute, gerade junge, gebildete Menschen, versuchen sich vor der Hochzeit erst kennenzulernen.
Wir haben vorhin ja über die teilweise sehr konservativen Traditionen gesprochen. Zwangsheirat ist ja auch heute noch in vielen Regionen ja eigentlich selbstverständlich. Jetzt spricht er aber von Liebesheirat, also von freier Partnerwahl. Wie passt das denn zusammen jetzt?
Also das ist so eine Sache. Als Guide hat er natürlich viel Kontakt mit Touristen aus dem Ausland und kennt ihre Gedanken zur arrangierten Ehe. Und von denen will er am Ende Geld haben. Also wird er da sicher jetzt nichts sagen, was die möglicherweise enttäuschen könnte. Gleichzeitig erzählt er, dass er seine Frau in Pokhara kennengelernt hat, also der zweitgrößten Stadt Nepals. Und dort geht es den Menschen durch den Tourismus verhältnismäßig gut. Viele sind gebildet und somit aufgeklärter. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es bei ihm in diesem Fall tatsächlich eine Liebesheirat war.
Und was hast du insgesamt für einen Eindruck? Ist Nepal tatsächlich im Aufbruch? Tut sich da was in den Köpfen der Menschen?
Zumindest was Beziehungen angeht, könnte man in den Städten, also dort, wo der Bildungsstand hoch ist und es den Menschen gut geht, davon ausgehen. Das zumindest hat mir auch Suman erzählt, ein junger Nepalese, den ich in Kathmandu getroffen habe.
Meine Freundin gehört einer anderen Kaste an. Wir sind Kshetri und sie ist eine Tamang, das sind Buddhisten. Meiner Mutter gefällt das gar nicht, aber ich versuche das zu ändern. Es wäre gut, wenn unsere Eltern verstehen könnten, dass jeder gleich ist.
Hast du mit deiner Mutter schon darüber gesprochen?
Sie weiß, dass ich eine Freundin habe. Sie haben sich auch schon getroffen. Einverstanden ist sie zwar nicht, aber zumindest kommt sie damit klar.
Okay, das hört sich jetzt aber nicht einfach an, das Ganze, oder?
Das stimmt. Aber immerhin ist er schon so weit, dass er sich getraut hat, seiner Familie von der Freundin zu erzählen. Das muss man ganz klar sagen, das schaffen nicht alle. Viele Beziehungen werden so strikt von der Familie abgelehnt, dass die Verliebten als Ausweg wirklich nur noch den Tod sehen. Und etwas außerhalb von Kathmandu gibt es sogar einen Wasserfall, an dem viele Nepalis Selbstmord begehen.
Oh je, also es gibt auf jeden Fall Liebesheiraten, sagst du, aber die arrangierte Ehe, die bleibt wahrscheinlich immer noch so eher der Normalfall, oder?
Genau, das ist immer noch die gängigere Praxis. Ich habe eine junge Verkäuferin getroffen, die mit 17 Jahren beispielsweise verheiratet wurde. Mit ihrem Mann hat sie zwei Kinder, aber er sei unzuverlässig, also komme und gehe, wann er wolle, hat sie mir erzählt. Also Liebe hat sich in dieser Beziehung auch mit der Zeit sicher nicht eingestellt. Und kein Wunder, viele sehen sich bei der Hochzeit ja tatsächlich das erste Mal, so wie bei Sumans Eltern.
Die Ehe meiner Eltern ist arrangiert. Mein Vater war in der nepalesischen Armee, genau wie der Bruder meiner Mutter. Sie kommen aus benachbarten Dörfern, also trafen sie sich. Nein, stimmt gar nicht. Sie haben erst geheiratet und sich dann getroffen.
Okay, sind die beiden dann überhaupt glücklich geworden?
Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich sie nicht zusammen erlebt habe, denn Sumans Vater ist vor einiger Zeit bei einem Verkehrsunfall gestorben.
Oh je, also erst eine arrangierte Ehe und jetzt Witwe. Das stelle ich mir vor allem in Nepal sehr schwierig und hart vor, oder, das Leben?
Das stimmt leider. Also ohne Mann haben es die Frauen in Nepal in der Regel sogar noch schwerer als mit. Tatsächlich haben viele Frauen nach dem Verlust ihres Mannes kaum eine Perspektive. Es gibt sogar nach wie vor tatsächlich Witwenverbrennungen. Zwar nicht offiziell, aber dann wird das am Ende eben wie ein Unfall dargestellt. Die gemeinsame Verbrennung mit dem Mann bringt ihnen dagegen viel Ansehen. Aber um Sumans Mutter, da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen. Die Familie ist gut gebildet und ihr Sohn kümmert sich sicher um sie.
Also insgesamt gibt es schon hin und wieder noch diese mittelalterliche Praktiken, dass die Frau mit ihrem Mann zusammen verbrannt wird. Aber, wie wir auch gerade gehört haben, es gibt auch positive Seiten und die Liebesheiraten auch. Ob die Menschen in Nepal aber generell im Aufbruch sind oder ob gerade das Erdbeben Land und Leute eher zurückgeworfen hat, darüber sprechen wir gleich. Nepal nach dem Beben, eine Reise durch ein Land, das sich nicht aufgibt, so heißt unsere heutige Sternzeit. Und wir sind schon fast am Ende, ein bisschen bleibt uns noch, das heißt, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit für ein kleines Fazit deiner Reise, Hanna. Du hast viel gesehen, wie ist dein Eindruck? Ein Land, das sich nicht aufgibt, würdest du das auch so bestätigen?
Also das auf jeden Fall. Ich glaube schon ganz kurz nach dem Erdbeben hat man gesehen, wie sehr die Menschen in Nepal einfach zusammenhalten und sich auch gegenseitig unterstützen. Also ich denke da jetzt so an Menschen, an Bilder, wo die Menschen Schutt wegräumen, nach Überlebenden und Verletzten suchen. Gleichzeitig haben aber auch wirklich viele Menschen einfach alles verloren und die Regierung schafft es bis heute nicht, Hilfsgelder zu verteilen. Hinzu kam dann noch die politische Blockade zu Indien, also kaum Baumaterialien sind in das Land gekommen und sowas erschwert den ganzen Aufbau natürlich. Und viele Nepalis, die wollten auch nicht mehr warten und haben ihre Häuser dann einfach notdürftig, so wie vorher, aufgebaut. Also ohne Zement und ohne Stahl.
Das ist eigentlich auch kein besonders unwichtiges Thema, weil Nepal liegt ja auch in einer Erdbebenregion, wo man ja immer wieder damit rechnen muss, dass neue Erdbeben kommen können, dass man dann die Häuser so notdürftig aufbaut, ist eher ein großes Problem. Aber wie sieht es denn generell mit dem Wandel in den Köpfen der Menschen aus?
Also auch wenn sicher noch, ich glaube, es braucht sicher noch einige Zeit, bis sich die Dinge in Nepal ändern. Und trotzdem spürt man schon deutlich, dass dort etwas in Gang ist. Also viele junge Nepalesen, die haben Handys, Zugang zum Internet und Facebook. Und dadurch bekommen sie mit, wie Menschen anderswo auf der Welt leben. Gleichzeitig lieben die Nepalis aber auch ihre Traditionen und Rituale, das haben wir ja schon so ein bisschen gehört. Und nicht zuletzt deswegen kommen ja schließlich auch viele Touristen in das Land. Und ja, das steht einem ganzen Wandel natürlich irgendwo ein bisschen im Weg.
3 Wochen bist du eingetaucht in diese fremde und bunte Welt, hast Orte besucht, die du vorher nur aus den Nachrichten kanntest. Und du hast uns mitgenommen auf dieses Abenteuer, hast uns einiges gezeigt und so konnten wir uns zumindest erahnen, wie es den Menschen in Nepal heute geht. Und gleich, da sprechen wir noch ein wenig weiter über deine ganz persönlichen Eindrücke in Nepal und natürlich auch über deine persönlichen Highlights deiner Reise gleich im nächsten und letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage. Nepal nach dem Beben, eine Reise durch ein Land, das sich nicht aufgibt. Hanna, du hast das Land bereist, hast vieles gesehen, hast uns vieles davon gezeigt. Mich interessiert vor allem erstmal Nepal. Wie bist du darauf gekommen, nach Nepal zu reisen?
Also als die Idee ist entstanden, nachdem das Erdbeben da in Nepal gewütet hat oder die Menschen da so getroffen hat. Meine Eltern haben selber Kinder in Nepal, also natürlich keine echten, sondern
Patenkinder,
genau, die sie da unterstützen. Und das hat mich einfach berührt. Also man hat ja gesehen, die Bilder waren, fand ich, ziemlich erschütternd. Und das Ganze hat mich bewegt und da habe ich mir Gedanken gemacht. Und es ist einfach so die Idee entstanden, dass ich gerne selber wissen wollte, wie geht's den Menschen denn jetzt da und was brauchen die womöglich für Hilfe?
Wie war das denn, als du da hingereist bist? Gab es irgendwas, was sich so in deinem Kopf eingespeichert hat, etwas, was besonders eindrücklich war für dich während dieser Reise?
Ja, ich glaube, ganz vieles ist in meinem Kopf gespeichert. Es ist ein Wunder, dass der nicht explodiert. Also ganz viele Eindrücke. Zum einen natürlich die Kulisse. Also weiß gar nicht warum, aber ich habe Nepal nie als ein so wunderschönes Land irgendwie gesehen. Also klar, ich war noch nie dort, aber als ich das dann gesehen habe und wie dieses Land aussieht und diese Kulisse und die Berge, also das ist schon sehr beeindruckend. Eine andere Begegnung, die mich auch berührt hat, waren natürlich die Straßenkinder, die Armut da. Die kommen dann auf der Straße auf einen zugerannt und reiben sich die Bäuche und sagen hungry, hungry, money, money. Und das ist schon, das kennen wir hier nicht, also zumindest nicht dieses Ausmaß, diese Armut.
Also auf jeden Fall auch viele Sachen, die dich wahrscheinlich auch emotional berührt haben, wie zum Beispiel auch der Besuch in dem Boardinghaus, dem Kinderheim. Du hast aber auch ganz, ganz skurrile Sachen gesehen, wie zum Beispiel die Kindgöttin, also so ganz verrückte Traditionen, die natürlich für die Nepalis sehr wichtig sind. Wie hast du grundsätzlich Land und Leute empfunden?
Also zum einen stimmt es, die Nepalis sind wahnsinnig herzlich. Also das, was ich gesagt habe, Touris sind da überall willkommen. Also die werden nicht nur geduldet, sondern man darf reinkommen, man ist willkommen, man kann sich alles anschauen und das ist da schon so. Gleichzeitig habe ich es aber auch immer empfunden, man fällt auf und jetzt nicht nur, weil ich blonde Haare habe oder nicht nur, weil ich nicht braun gebrannt bin oder nicht, weil ich hell bin. Man fällt auch so einfach auf, also von der Gestik, Mimik wahrscheinlich, von dem Ganzen, wie man sich dort verhält oder wie man gekleidet ist. Und die Leute merken, die kommen aus dem Westen, aus Europa, die haben Geld. Und ich habe das nicht ganz so, bin das nicht immer ganz losgeworden, dass ich auch das Gefühl hatte, die Leute wollen natürlich immer was von einem. Also die erhoffen sich, dass man vielleicht Geld da lässt, die erhoffen sich, dass man hier ein Sponsoring übernimmt oder irgendwie einfach die Leute mit Geld unterstützt.
Dann warst du noch als Reporterin unterwegs. Was war persönlich so deine größte Herausforderung dabei?
Das hat tatsächlich gar nichts mit Reporterin zu tun. Die Toilette, das war schon...
Okay.
Ja. Also keine Sorge, jeder, der irgendwie nach Nepal reist, das ist absolut machbar und das ist auch nicht tragisch. Also natürlich haben die großen Hotels, die haben alle europäische Toiletten, aber... Wir waren ja auch auf dem Land und da hatten wir sogar eine, muss ich tatsächlich sagen. Aber je nachdem, wo man ist, also in diesen alten Königsstädten, die man sich da anguckt, da gibt es keine normale Toilette. Und ich hatte das dann auch einmal, dass ich wirklich dringend musste. Das war zu viel Tee, man trinkt ja überall Tee. Okay. Und dann bin ich ich habe Leute an der Straße gefragt und die haben mich netterweise, das zeigt wieder, wie nett die Leute sind, in ihr Haus gelassen. Und dann musste ich so in den Garten hinein und eine Treppe runter und dann war da so eine kleine Latrine, ja, und ein Loch im Boden und da muss man dann zur Toilette gehen.
Okay, das hört sich wirklich sehr komisch an und die Vorstellung finde ich schon sehr lustig, aber gut. Wir wollen nicht nur darüber sprechen, was besonders schwierig auch für dich war. Es gibt, was ja auch besonders interessant, was wir ja auch gehört haben, diese ganzen Traditionen. Es gibt ja auch die verschiedenen Religionen, Buddhisten, Hinduisten, die Kumari, die Kindgöttin, über die wir ja auch schon viel gesprochen haben. Gibt es eine Tradition, die es dir irgendwie besonders angetan hat dort in Nepal?
Also jetzt so eine speziell kann ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich fand die Geschichte der Kumari oder die Tradition der Kumari fand ich wirklich sehr interessant, hat mich auch berührt. Ansonsten, es gab zum Beispiel auch so eine Geschichte, die uns erzählt wurde, wenn die Frauen heiraten, dann bekommen die die Arme ganz schön angemalt, also mit so henna-mäßigen Tattoos und die dürfen tatsächlich erst dann wieder Hausarbeit machen, wenn das abgewaschen ist, aber von alleine, also wenn die Farbe verblasst ist oder wenn die Farbe runter ist, das fand ich so ganz nett. Ansonsten hat mich auch die buddhistische Tradition mit diesen Flaggen ganz inspiriert, also es gibt verschiedene Flaggen. Und das sind diese bunten Fähnchen, die immer im Wind wehen. Und da stehen Gebete drauf. Und diese Gebete sollen dann durch das Wehen im Wind in das Universum hineingetragen werden oder hinausgetragen werden. Mhm. Das fand ich sehr schön.
Sehr, sehr schöne Tradition, auch vor allem das mit der Bemalung und der Braut, die dann so lange nicht Hausarbeit machen muss, finde ich großartig. Sollte man vielleicht auch hier einführen. Aber das ist eine andere Geschichte. Zum Schluss noch. Was war denn so dein ganz persönliches Highlight dieser Reise?
Ja, also ich habe Paragliding gemacht und das war wirklich toll. Aber nicht nur, weil es einfach ein Abenteuer war, ja, das auch, sondern weil, wenn man da so runtergleitet, man hat einfach einen wahnsinnig tollen Blick über das ganze Land. Und das ist halt toll. Also man sieht dann wirklich, wie das Land aufgebaut ist, wie grün alles ist oder auch Flecke, die man halt von unten gar nicht so wahrnehmen würde. Den kleinen Bauernhof an der Seite und man sieht so die Schule, ja, da waren wir gestern und einzelne Leute vielleicht oder den Kindergarten und das alles von oben zu betrachten, also so die Welt von oben, Nepal von oben, das ist nochmal was Besonderes.
Und das war auch eine besondere Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Du hast Land und Leute kennengelernt, eine Kindgöttin getroffen, Paragliding und das hast du uns sozusagen hier alles schön gezeigt. Vielen Dank für diese persönlichen Eindrücke, Hanna.
Sehr gerne.
2 Stunden sind wir heute durch Nepal gereist in unserer Sternzeit-Reportage. Das war die Sternzeit-Reportage mit
Hanna Radke
und mit mir, mit Milena Fuhrmann. Wir sagen tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.